Rüdiger Safranski, Goethe, Kunstwerk des Lebens. Johann Wolfgang von Goethe gilt heute als der deutsche Dichterfürst schlechthin. Als er mit erst 25 Jahren Die Leiden des jungen Werther veröffentlichte, wurde er über Nacht zu einem europaweit bekannten Starautor. Dabei musste er sich nicht einmal besonders anstrengen. Die meisten seiner Verse, Erzählungen und Theaterstücke gingen ihm leicht von der Hand. Wie nebenbei prägte er die Epochen des Sturm und Drang und der Weimarer Klassik. Seine Arbeiten gehörten schon zu Lebzeiten zum Kanon der Weltliteratur. In der Kunst schien ihm vieles zu gelingen, doch im echten Leben hatte er immer wieder Probleme. Der Reihe nach verliebte er sich unglücklich in verlobte oder verheiratete Frauen. Seine juristische Doktorarbeit wurde abgelehnt. Er fand lange Zeit keinen richtigen Beruf und noch im Erwachsenenalter lag er seinem Vater auf der Tasche. Wie jeder Mensch erlebte er Krisen und Rückschläge. Nicht selten zweifelte er an seinem Leben. Und trotzdem fand er immer wieder zurück zu seinem Frohsinn und seiner Schöpferkraft. Wie dem größten deutschen Dichter das gelang, erzählen wir dir in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Der Musterknabe. Stolz trug der kleine Johann Wolfgang den Märchenstuhl in den Garten seiner Eltern und schmückte ihn mit Blumen. Als seine Mutter darauf Platz nahm, setzte er sich zusammen mit einigen Kindern aus der Nachbarschaft ins Gras. Doch während alle mit großen Augen der Märchenstunde lauschten, zeichneten sich auf Johann Wolfgangs Stirn Zornesadern ab. Das Märchen verlief falsch. Seiner Großmutter erklärte er später, wie die Handlung eigentlich hätte ausgehen sollen, und die gab es an die Mutter weiter. Erst als die Geschichte bei der nächsten Märchenstunde nach seinen Wünschen verlief, bekam auch der junge Goethe große Augen. Dabei wäre es beinahe nicht zu dieser Szene gekommen. Denn um ein Haar hätte der kleine Johann Wolfgang seine Geburt am 28. August 1749 nicht überlebt. Die Nabelschnur hatte sich um seinen Hals geschlungen. Das Gesicht wurde so blau, dass man ihn schon für tot erklären wollte. Aber nach einigem Schütteln und Klopfen begann er doch noch zu atmen. Der Junge entkam dem frühen Tod und wuchs zu einem Musterknaben heran. Früh begeisterte er sich für Literatur. Wenn er mit seinem Vater auf den Markt ging, hatte der Junge nur ein Ziel, die Bücherstände. Gemeinsam liefen sie durch das Getümmel der Handelsstadt Frankfurt, vorbei an den feilschenden Menschen, den Gerüchen der Gewürzstände und den knallenden Geräuschen des Handwerks. Waren sie am Ziel, durfte sich Goethe ein Buch aussuchen. Vor allem auf Rittergeschichten hatte er es abgesehen. Einmal fand er das Buch »Die Geschichte des Dr. Faust«, das ihn noch sein ganzes Leben beschäftigen sollte. Der Vater sorgte dafür, dass sein Sohn den bestmöglichen Unterricht bekam. Als Bürgermeister genoss er einen hohen Beamtenstatus und konnte sich mehrere Hauslehrer leisten. Neben dem gewöhnlichen Pensum wie Latein und Bibelkunde erhielt Goethe deshalb auch ausgiebigen Kunstunterricht. Und der fiel ihm besonders leicht. Musizieren, Zeichnen und vor allem das Schmieden von Versen gelangen ihm ohne Mühe. Das heißt nicht, dass seine Kindheit problemlos verlief. Der junge Johann Wolfgang musste miterleben, wie hintereinander 4 seiner 5 Geschwister starben. Auf den Tod des 7-jährigen Bruders, Hermann Jakob, reagierte Goethe jedoch auf seltsame Weise. Statt zu trauern, wurde er wütend. Er lief in sein Zimmer und holte einen Stapel Papiere unter seinem Bett hervor. Erbost zeigte er ihn seiner verwunderten Mutter. All das, erklärte er, habe er aufgeschrieben, um es dem jüngeren Bruder beizubringen. Und nun sei die Arbeit umsonst gewesen. Seinem Wissensdurst tat das Ganze aber keinen Abbruch. Je älter Goethe wurde, desto mehr las er. Bald war es ihm egal, ob er Romane, französische Theaterstücke oder juristische Abhandlungen in den Händen hielt. Er verschlang alles gleichermaßen. Und er schrieb wie ein Verrückter. Kaum war die letzte Seite eines Kladdenhefts gefüllt, schlug er schon das nächste auf, um seine Beobachtungen, Gedichte und Geschichten zu notieren. So vorbildlich sich Goethe als Kind und Jugendlicher entwickelte, sein immenses Selbstbewusstsein nahm mitunter egoistische Formen an. In Leipzig, wo er auf Wunsch seines Vaters Jura studierte, sah man das nicht immer gern. Und Goethe kamen erstmals Zweifel in seinem Leben. Blink Nummer 2. Ein Hesse in Sachsen. Goethes Vater hatte selbst nur die besten Erinnerungen an seine Studienzeit in Leipzig. Er stellte sich etwas Ähnliches für seinen Sohn vor. Doch der dachte gar nicht daran, sich in seinem Jurastudium anzustrengen. Das plante er insgeheim eher nebenbei zu absolvieren. Ihn reizte vielmehr Leipzigs Ruf als elegante Stadt voller Künstler, zu denen er auch gehören wollte. Dem Vater erzählte er davon natürlich nichts. Im September 1765, im damals typischen Studienalter von 16 Jahren, machte er sich auf den Weg. Die Anfangszeit verlief ganz nach Goethes Geschmack. Da er von seinem Vater monatlich 100 Gulden bekam, was in etwa dem Gehalt eines fleißigen Handwerkers entsprach, konnte er sich üppige Mahlzeiten in teuren Gaststätten und viele Theaterbesuche leisten. Dabei war er immer auch großzügig und lud seine Kommilitonen ein, ihn zu begleiten. Die begegneten ihm jedoch durchaus zwiespältig. Viele bewunderten Goethe für seinen Charme und seine rhetorische Eloquenz. Goethe konnte bei jeder Gelegenheit Verse aus dem Ärmel schütteln, die den anderen auch nach stundenlanger Arbeit nicht gelungen wären. Andererseits haftete Goethes Erscheinung etwas Albernes an. Weil er sich nach seiner Ankunft sofort mit der neuesten Leipziger Mode einkleidete, nannten ihn manche einen Stutzer. Heute würde man eitler Gockel sagen. Hinzu kam, dass Goethe zwar wortgewandt war, den sächsischen Dialekt jedoch nicht beherrschte. Und der galt in Leipzig als Ausdruck von Schönheit. Seine Konversationen wurden daher oft als etwas steif empfunden, was ihm den Zugang zu den besseren Gesellschaften erschwerte, in denen er so gern verkehren wollte. Doch je schwieriger sich seine öffentlichen Auftritte gestalteten, desto produktiver wurde er beim Schreiben. Vor allem das Verfassen von Briefen entdeckte Goethe für sich. Seinen besten Leipziger Freund, den Hofmeister Ernst Wolfgang Behrisch, hielt er auf diese Art über eine Liebesgeschichte auf dem Laufenden. Goethe hatte sich in die 3 Jahre ältere Anna Katharina Schönkopf verliebt, die Tochter eines Gastwirts. Die beiden gingen eine Beziehung ein, die schnell von Eifersucht geprägt wurde. Goethe schilderte seinem Freund mehrere Szenen, in denen Käthchen immer wieder mit demselben Studenten flirtete. Dabei wurden seine Sätze mit jedem Brief literarischer, fast so, als würde der Briefschreiber zur Romanfigur. So lustvoll Goethe auch seinen Liebesschmerz beschrieb, die Beziehung konnte er damit nicht retten. Er und Käthchen einigten sich auf eine Trennung, und damit war auch der Stoff für seine Briefe dahin. Mit einem Mal spürte Goethe eine unendliche Leere in sich. Dass er mit seinem Studium in 3 Jahren kaum vorangekommen war, tat sein Übriges. Goethe erlitt einen heftigen Blutsturz, den er nur knapp überlebte. Ohne Abschluss und von der Krankheit geschwächt, kehrte er nach Frankfurt zurück. Blink Nummer 3. Etwas zu Ende bringen. Goethe war inzwischen 19 Jahre alt und hatte nichts erreicht. So sah es sein Vater und sah es auch Goethe selbst. Während der vielen Wochen, die er zur Genesung im Bett verbrachte, vollendete er ein paar Gedichte aus der Leipziger Zeit. Dort in Leipzig erschien sie auch in einer Anthologie, allerdings anonym. Er war jetzt ein veröffentlichter Autor, und doch fühlte er sich wie ein Nichtsnutz. Und so willigte er in den Vorschlag seines Vaters ein, den versäumten Juraabschluss in Straßburg nachzuholen. Als er wieder einigermaßen bei Kräften war, besuchte er juristische Repetitorien, in denen der Prüfungsstoff im Schnelldurchlauf vermittelt wurde. Goethe fiel das intensive Pauken leichter als befürchtet, und so bestand er sein Examen ohne Probleme. Fehlte nur noch die Promotion, die für Juristen in der damaligen Zeit üblich war. Doch damit tat sich Goethe unendlich schwer. Wenn er schon schrieb, dann doch viel lieber Gedichte. Außerdem hatte er gerade Shakespeare entdeckt, der in ihm die Lust auf Theaterstücke entfachte. Er verfasste eine Lobrede auf den englischen Dichter und arbeitete an seinem eigenen ersten Drama, dem Götz von Berlichingen. Doch der Vater ließ nicht locker und drängte seinen Sohn zur Dissertation, bis der sich schließlich überwinden konnte. Er schrieb über das Verhältnis von Kirche und Staat. Darin vertrat er die Meinung, dass der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern keine religiösen Gefühle vorschreiben dürfe. Die Straßburger Gelehrten lasen das überhaupt nicht gern und lehnten die Dissertation ab. Damit kehrte Goethe nur mit einem halben Erfolg nach Frankfurt zurück. Immerhin erlaubte ihm sein Abschluss dennoch, als Jurist zu arbeiten. Er beantragte seine Zulassung beim Schöffengericht und nahm sich wieder sein angefangenes Theaterstück vor, den Götz von Berlichingen. Nach dem akademischen Misserfolg wollte er nun endlich etwas erfolgreich zu Ende bringen. Wie wild schrieb Goethe drauf los und hatte doch Zweifel. Würde er die Disziplin aufbringen können, um die vielen Entwürfe in ein formvollendetes Drama zu verwandeln? In der Phase entwickelte Goethe ein enges Verhältnis zu seiner Schwester Cornelia. Begeistert las sie das Manuskript und ermutigte den Bruder, immer wieder weiterzuarbeiten. Der wollte nun nicht mehr nur sich selbst, sondern auch der geliebten Schwester beweisen, dass er ein richtiger Autor war. Und tatsächlich gelang es Goethe, das Stück fertigzustellen. Endlich hatte er etwas zu Ende gebracht. Damals war es noch üblich, in Theaterstücken die Einheit von Handlung, Ort und Zeit beizubehalten, so wie es Aristoteles in seiner Poetik vorgab. Der Götz von Berlichingen scherte sich nicht darum. Er war so ungewöhnlich geschrieben, dass seine Veröffentlichung Goethe über Nacht berühmt machte. Blink Nummer 4: Die Liebe im Leben und im Roman. Mit der Veröffentlichung des Götz war der Bann gebrochen. Goethe spürte nun eine unendliche Schaffenskraft in sich. Die galt es auszunutzen. Wie gut, dass ihm sein Liebesleben den Stoff für das nächste Werk lieferte. Als Goethe für ein Praktikum am Reichskammergericht nach Wetzlar ging, lernte er Charlotte Buff kennen. Die beiden saßen bei einem Ausflug zu einem Jagdhaus zufällig in derselben Kutsche und schon auf der Fahrt verguckte sich Goethe in sie. Als später noch getanzt wurde, war es ganz um ihn geschehen. In den nächsten Tagen besuchte er Lotte, wie er sie nun nennen durfte, bekam aber seine Grenzen aufgezeigt. Denn wie es sich herausstellte, war sie bereits verlobt. Nur noch nicht offiziell, weshalb niemand darüber sprach. Zu Goethes Erstaunen hatte er Lottes Auserwählten sogar schon kennengelernt. Den Legationsrat Johann Christian Kästner. Der hielt Goethe für ein Genie und schätzte seine Einbildungskraft. Deshalb durfte Goethe Lotte auch weiterhin besuchen, nur eben nicht als Liebhaber, wie er gehofft hatte, sondern als befreundeter Gast. Eine Weile kostete Goethe den Liebesschmerz aus, indem er viele Abende mit Lotte und Kästner verbrachte. Doch irgendwann hielt er es nicht mehr aus und flüchtete Hals über Kopf aus der Stadt. Auf dem Rückweg nach Frankfurt machte Goethe in Ehrenbreitstein Halt, wo er sich gleich in das nächste Liebesdilemma stürzte. Diesmal hat es ihm Maximiliane angetan. Sie war, wie sollte es anders sein, ebenfalls schon verlobt. Doch ihr künftiger Ehemann, der Kaufmann Pietro Antonio Brentano, war Goethe nicht so wohlgesinnt wie zuvor Kästner. Voller Eifersucht beobachtete er, wie der junge Dichter mit seiner Verlobten musizierte und über Bücher sprach. Ja, angeblich hatte Goethe ihr sogar schon aus seinen eigenen Manuskripten vorgelesen. Es kam zu Eifersuchtsszenen. Am Ende erteilte Brentano dem jungen Dichter Hausverbot. Nachdem er sich nun zweimal kurz hintereinander unglücklich verliebt hatte, besorgte sich Goethe einen Dolch. Lohnte es sich noch, weiterzuleben? Wie ernsthaft Goethe über den Freitod nachdachte, lässt sich aus heutiger Sicht nicht so einfach beantworten. Er selbst nannte seinen Zustand Lebensekel und er entkam ihm letztlich durch das Schreiben. Statt sich in sich selbst zu verkriechen, legte er seinen Liebesschmerz in den Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers«. Er musste nichts konzipieren, die Erfahrungen mit Lotte und Maximiliane waren stark genug und das Schreiben von Briefen über eine unglückliche Liebe hatte er bereits in Leipzig ausgiebig geübt. Innerhalb von 3 Monaten war der Roman fertig. Der radikale Fokus auf die Gefühle von Werther war etwas völlig Neues. Das Publikum war sittsame Vorstellungen von Liebe gewohnt, die von der Kirche geprägt wurden. Und für gewöhnlich hoben Schriftsteller diese Vorstellungen hervor, indem sie ihren Geschichten eine übergreifende Moral verliehen. Doch stattdessen beschrieb Goethe ausschließlich die innere Leidenschaft seiner Hauptfigur. Die Leserinnen und Leser empfanden den neuen Ton als befreiend und wollten nun wie Werther offen über ihre Gefühle sprechen. Damit leitete Goethe die Epoche des Sturm und Drang ein. Hatte ihn der Götz von Berlichingen schon in den literarischen Kreisen Deutschlands bekannt gemacht, wurde er nun durch den Werther im Alter von 25 Jahren zu einem internationalen Star. Blink Nummer 5. Ein Dichterstar mischt den Hof auf. Mit 25 Jahren schon ein internationaler Bestsellerautor. Das klingt finanziell lohnenswerter, als es wirklich war. Zwar war sein Werther überall bekannt, aber es waren viele nachgedruckte Raubkopien im Umlauf. So kam nicht besonders viel Geld bei Goethe an. Tatsächlich lag er seinem Vater immer noch auf der Tasche. Der verlangte, dass sein künstlerisch veranlagter Sprössling endlich ins geregelte Berufsleben einstieg. Da kam es Goethe umso gelegener, als er im Jahr 1774 unverhofft adligen Besuch bekam. Vor seiner Tür stand Karl Ludwig von Knebel, ein Verehrer aus Weimar. Im Gepäck hatte er seinen Vorgesetzten, den 17-jährigen Erbprinzen Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Die beiden waren so eingenommen von dem jungen Dichtergenie, dass sie ihn umgehend einluden, nach Weimar zu ziehen. Eine Gelegenheit, die Goethe äußerst willkommen war. Als Goethe ankam, befand sich das kleine Herzogtum in einer wirtschaftlichen Krise. Karl August, der inzwischen Herzog war, suchte daher nach einem persönlichen Berater. Goethe konnte er sich gut für den Posten vorstellen. Allerdings stellte er ihn nicht sofort an. In den ersten Wochen war Goethe nur Gast am Weimarer Hof und wurde dort rasch zum Liebling. Besonders eine der Hofdamen, Charlotte von Stein, war vom Charme des jungen Dichters angetan. Obwohl sie verheiratet war, tauschte Goethe mit ihr insgesamt rund 1500 Briefe aus. Zwischen ihnen entwickelte sich eine Art Liebesbeziehung, die nur in der Korrespondenz existierte. Im realen Leben ging Charlotte nie auf Goethes Avancen ein. Zu wichtig waren ihr Anstand und Sittlichkeit am Hof. Also tobte sich Goethe anderweitig aus. Zusammen mit dem jungen Herzog unternahm er viele Ausflüge, bei denen getrunken und getanzt wurde. In Weimar erzählte man sich allerlei Klatsch über die beiden, besonders über ihre Frauengeschichten. Hat es der Herzog nicht auf die Schauspielerin Corona Schröter abgesehen? Und ging Goethe nicht etwas zu oft bei der Mutter des Herzogs, Anna Amalia, ein und aus? Angeblich tauschte er auch mit ihr einige Briefe aus. Die Gerüchte drangen bis nach Frankfurt zu Goethes Eltern. Die befürchteten, dass ihr Sohn wohl nie erwachsen werde. Doch Goethe konnte sie beruhigen, denn Karl August ernannte ihn am 11. Juni 1776 zum geheimen Legationsrat. Sein Gehalt lag bei monatlich 1200 Talern. Das war ein sehr stolzes Einstiegsgehalt. Aus dem jungen Goethe war also doch noch ein tüchtiger Mensch geworden. Dass ihm seine Amtspflichten bald zu schaffen machen würden, ahnte er da noch nicht. Blink Nummer 6. Ich bin dann mal weg. Herzog Karl August hatte ein Problem. Seit Monaten war sein Legationsrat verschwunden und niemand wusste, wo er sich aufhielt. Nicht einmal Charlotte von Stein hatte er Bescheid gegeben. Als er eines Tages dann endlich einen Brief von Goethe bekam, konnte er es kaum glauben. Goethe schrieb aus Italien. Und er sendete ihm tatsächlich ein reichlich verspätetes Urlaubsgesuch. Wie sollte der Herzog bitte schon entscheiden? Sein Freund war ja schon im Urlaub. Und Goethe versprach recht vollmundig, als neuer Mensch zurückzukommen. Also ließ er ihn gewähren. Einige Jahre zuvor. Goethes berufliche Laufbahn in Weimar hätte eigentlich besser nicht anfangen können. Ja, der Dichter fand sogar großen Gefallen an seinem neuen Leben als Hofbeamter. Engagiert trieb er einige politische Vorhaben voran. Sein größter Erfolg war die Reduzierung des Weimarer Heers von 500 auf 136 Mann. Damit konnte er die Staatskasse sanieren. Eigentlich lief alles rund. Das änderte sich bald. Eigentlich war es nur eine Kleinigkeit. Goethe arbeitete an einem Bergbauprojekt in Ilmenau. Als dort ein Schacht zur Erzgewinnung eröffnet wurde, hielt er eine Rede, die später in einem literarischen Magazin veröffentlicht wurde. Und das war der Moment, wo es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Dieser Abdruck war seine erste Publikation seit über 8 Jahren. Er hatte sich so sehr in die Amtsgeschäfte geworfen, dass das Schreiben bis auf ein paar Skizzen und Entwürfe völlig in den Hintergrund geraten war. Was brachten ihm der frisch verliehene Adelstitel und der Posten als Direktor des neu eröffneten Weimarer Theaters, wenn von ihm als Autor nichts mehr übrig war? Der Schock dieser Erkenntnis saß so tief, dass Goethe die Flucht nach Italien ergriff. Er wollte um keinen Preis länger im Weimarer Amtsmief gefangen sein, darum auch die Geheimnistuerei. Als er dem Herzog von Rom aus schrieb, war Goethe bereits mittendrin im italienischen Leben. Und dort blühte er so richtig auf. Wie schön war das Wetter, wie schmackhaft das Essen und wie lebensfroh das italienische Volk. In seinem Tagebuch notierte Goethe, dass man in Deutschland nur lebe, um zu arbeiten, während man in Italien lebe, um zu genießen. Goethe legte seine Weimarer Identität ab und lebte als Maler mit dem falschen Namen Johann Philipp Möller in einem kleinen Gästezimmer einer Wohngemeinschaft. Seine Mitbewohner waren drei deutsche Künstler, die viel jünger waren als er. Unter ihnen erfuhr Goethe eine zweite Jugend und mit neuer Kraft und Energie saugte er alles auf. Die Fassade des Pantheon, die Sixtinische Kapelle, das Amphitheater. Genug Inspiration, um sich wieder ausgiebig dem eigenen Schreiben zu widmen. Als Goethe im Spätsommer 1787 das vor über 10 Jahren angefangene Theaterstück Egmont fertigstellte, hatte er erreicht, wofür er nach Italien gereist war. Endlich fühlte er sich wieder wie ein richtiger Künstler. Blink Nummer 7. Goethe gründet eine Familie. Aus dem Italienurlaub war ein fast 2-jähriger Aufenthalt geworden. Vor allem Charlotte von Stein empfing Goethe nach seiner Rückkehr kühl. Sie konnte ihm nicht verzeihen, dass er sie nicht in seine Reisepläne eingeweiht hatte und dem Weimarer Hof dann auch noch so lang ferngeblieben war. Doch nicht nur das belastete ihre enge Freundschaft. Gerüchten zufolge hatte sich Goethe kurz nach seiner Rückkehr in Christiane Vulpius verliebt. Dass sie aus ärmlichen Verhältnissen stammte, hörte man am Hof nicht gern. Für Goethe galt es nun, sein Leben in Weimar neu zu ordnen. Christiane Vulpius war im Juli 1788 als Bittstellerin an Goethe herangetreten. Ihr Bruder hatte nach seinem Jurastudium noch keine Anstellung gefunden, und weil die Eltern gestorben waren und Christiane als Arbeiterin in einer Werkstatt für künstliche Blumen nur wenig verdiente, brauchte er dringend ein eigenes Einkommen. Goethe half aus und verliebte sich dabei in Christiane. Zunächst wusste nur Goethes Diener, Philipp Seidel, von dem Verhältnis. Er ließ Christiane stets durch den Hintereingang des Hauses herein. In dieser frühen, heimlichen Phase entstanden Goethes berühmte römische Elegien. Einzelne Gedichte dieses teilweise sehr intimen Zyklus begann er bald an enge Freunde wie den Herzog zu schicken. Der freute sich, auf diesem Wege an Goethes heimlicher Liebschaft teilzuhaben. Doch als Christiane schwanger wurde, drängte er Goethe zu einem Umzug. Goethe bekannte sich zu seiner Vaterschaft und wollte Christiane ganz offiziell in seinem Haus aufnehmen. Da es sich jedoch um ein uneheliches Kind handelte, war man am Hof empört. Der Herzog schlug deshalb vor, den Wohnsitz vom Stadtzentrum an den Rand von Weimar zu verlegen. Goethe, Christiane und ihr Kind würden dort weniger auf dem Präsentierteller sein als am Frauenplan, wo man den berühmten Dichter täglich ein- und ausgehen sah. Und wen man so einfach beobachten konnte, über den ließ es sich natürlich auch vortrefflich tratschen. Der Herzog überließ ihnen 2 Jägerhäuser vor den Stadttoren. Obwohl der arrangierte Umzug durchaus einer Deklassierung gleichkam, fühlte sich Goethe in der neuen Wohnsituation wohl. Er mochte die Häuser und ihm gefiel das ruhige Leben mit der Kleinfamilie. Mit 40 Jahren war er häuslich geworden. Als sich der Tratsch um Goethe allmählich legte, besserte sich auch sein Verhältnis zu Charlotte von Stein. Die beiden schrieben sich wieder herzliche Briefe. Und dann trat ein weiterer großer Freund in Goethes Leben. Friedrich Schiller. Blink Nummer 8. Die Freundschaft zweier Genies. Goethe war zu einer Gesellschaft in Weimar geladen und plauderte gerade mit ein paar Gästen, als sich ihm ein junger Mann näherte. Das musste Friedrich Schiller sein. Seit den Räubern war der junge Dichter in aller Munde. Was Goethe nicht nachvollziehen konnte, denn bei allem erkennbaren Talent war das Stück doch noch sehr unreif. Er, Goethe, befand sich auf einem ganz anderen Level. Deshalb beschloss er, Schiller zu ignorieren. Doch was ihm an diesem Tag noch gelang, war schon bald gar nicht mehr so einfach. Das Publikum verlangte nach dem aufstrebenden Schiller. Als Theaterdirektor hätte sich Goethe lächerlich gemacht, wenn er dessen Stücke nicht angesetzt hätte. Außerdem machte sich Schiller an der benachbarten Universität Jena einen Ruf als Professor. Noch nie hat es so viele Zuhörende bei einer Antrittsvorlesung gegeben. Als Schiller Goethe 1794 bat, dem Herausgeberteam seiner neuen Literaturzeitschrift Die Horen beizutreten, sagte Goethe nach einigem Zögern zu. Von da an ging es schnell. Schon in ihren ersten Briefen entwickelten sie einen regen Gedankenaustausch. Als Goethe Schiller nach Weimar einlud, verbrachten sie 2 Wochen am Stück miteinander. Sie erzählten sich ihre Lebenswege, diskutierten Natur- und geisteswissenschaftliche Probleme und sprachen über literarische Vorhaben. In dem Herzogtum freute man sich über die beiden Genies. Schließlich untermauerten sie Weimars Ruf als geistig-kulturelles Zentrum. Und auch die beiden selbst profitierten voneinander. Goethe schrieb seinen Roman Wilhelm Meister in engem Austausch mit Schiller, der ihn wie einst die mittlerweile verstorbene Schwester Cornelia immer wieder zur Weiterarbeit ermutigte. Schiller war ebenfalls produktiv, veröffentlichte in rascher Folge die Dramen Wallenstein, Maria Stuart und Johanna von Orleans. Einzig die Publikumsreaktionen fielen unterschiedlich aus. Während Schiller gefeiert wurde, fanden Kritik und Leserschaft Goethes Roman langatmig und zäh. Das nährte Goethes Neid auf den jungen Emporkömmling und stellte ihre Freundschaft auf die Probe. Als das Weimarer Theater in finanzielle Schwierigkeiten geriet, schrieb Goethe an Schiller, er solle seine Stücke nicht immer so umständlich konzipieren. Dadurch würden seine Stücke viel zu lang auf sich warten lassen und ihre Wirkung beim Publikum verfehlen. Ein haltloser Vorwurf von Goethe. Schiller fühlte sich durch die Kritik seines Freundes tief verletzt. Er wusste selber, dass er das Schreiben häufig zu verkopft anging und beneidete Goethe darum, dass dieser einfach drauf losschreiben konnte. Doch bald sollte sich zeigen, wie stark ihr Freundschaftsband wirklich war. Schiller bekam ein lukratives Angebot, am preußischen Hof als Privatlehrer den Kronprinzen zu unterrichten. Doch dazu hätte er von Weimar nach Berlin ziehen müssen. Schiller lehnte ab. Kurz darauf tat Goethe etwas, was einem so selbstbewussten, ja bisweilen egoistischen Autor niemand zugetraut hätte. Er überließ Schiller den Stoff für das Theaterstück Tasso, mit dem er nicht recht vorankam. Kurz darauf, Anfang des Jahres 1805, erkrankte erst Schiller und dann Goethe. Im Mai trafen sie sich ein letztes Mal im Theater, beide so geschwächt, dass sie kaum miteinander sprachen. Wenige Tage später starb Schiller im Alter von nur 45 Jahren an einer akuten Lungenentzündung. Blink Nummer 9. Goethes Existenz steht auf dem Spiel. Nach Schillers Tod begab sich Goethe tagelang nicht aus dem Haus. Er grübelte über das Dasein. Es hätte genauso gut ihn selbst treffen können. Erst lähmte ihn dieser Gedanke, doch schon bald schlug er in sein Gegenteil um. Um der Trübsal zu entrinnen, half nur eins. Goethe musste wieder schreiben, und zwar mehr denn je. Doch gerade als seine Schaffenslust zurückkam, brach in Weimar der Krieg aus. Napoleon drang im Oktober 1806 bis nach Jena vor und schlug das preußische Heer in vernichtendem Ausmaß. Auch Weimar, das an der Seite Preußens gekämpft hatte, bekam die Niederlage zu spüren. Französische Soldaten plünderten die Stadt und drangen bis in Goethes Jagdhäuser vor. Zum ersten Mal in seinem Leben stand Goethes Existenz auf dem Spiel. Dass Goethe am Ende nichts geschah, verdankte er seiner Lebensgefährtin Christiane. Sie hatten sich zusammen vor den betrunkenen und lärmenden Soldaten ins Schlafzimmer geflüchtet. Allerdings waren sie auch dort nicht sicher. Jemand stieß die Tür auf und bedrohte Goethe mit einer Waffe. Doch während der Hausherr erstarrte, sprang Christiane mit großem Geschrei auf. Der Soldat war so verdattert, dass er innehielt. Und das Geschrei lockte andere Männer herbei, unter denen sich auch einige Vernünftige befanden. Sie drängten ihre Kumpanen aus dem Schlafgemach zurück und sorgten dafür, dass Goethe und Christiane zumindest das Schlafzimmer als Rückzugsort behalten durften. Als die plündernden Soldaten nach Tagen wieder abzogen, erkannte Goethe, welches Glück er gehabt hatte. Anderen waren die Häuser stark beschädigt oder gar abgebrannt worden. Er und Christiane hingegen waren mit dem Schrecken davongekommen. Doch sicher war Goethes Lage immer noch nicht. Was hatte Napoleon mit Weimar vor? Würde er den Herzog und seine Gefolge davonjagen? Oder gar in Gefangenschaft nehmen? Goethes Schicksal, sein Amt am Hof und damit seine finanzielle Sicherheit lagen in den Händen des französischen Kaisers. Aber auch hier hatte Goethe Glück. Napoleon begnadigte Weimar und überließ das Herzogtum unter französischer Oberaufsicht der Selbstverwaltung. Die traumatischen Erfahrungen brachten Goethe dazu, seine Lebensverhältnisse zu regeln. Erst jetzt entschied er sich, die langjährige Lebensgefährtin Christiane Vulpius zu heiraten. So konnte er sicherstellen, dass sie und ihr gemeinsamer Sohn im Falle seines Todes als rechtmäßige Erben anerkannt würden. Danach rückte das Schreiben wieder in den Vordergrund. Dafür sorgte auch eine Audienz, zu der er von Napoleon höchstpersönlich gebeten wurde. Der Kaiser hatte die europäischen Fürsten zu einem Kongress in Erfurt einbestellt und Goethe war als Begleiter des Weimarer Herzogs angereist. An einem Sonntagmorgen, dem 2. Oktober 1808, betrat Goethe in einer Gruppe geladener Gäste die Erfurter Statthalterei. Napoleon blickte von seinem Frühstück auf und winkte Goethe herbei. Es gab da eine Stelle im Werther, die dem Kaiser missfiel. Wieso, wollte er vom Autor wissen, war sie nicht anders geschrieben? Was genau Napoleon kritisierte, darüber schwieg Goethe nach seiner Audienz. Aber er erzählte stolz, wie gründlich Napoleon den Briefroman kannte. Die Audienz beflügelte Goethe so sehr, dass er voller Tatendrang die letzten Großprojekte seines Lebens anging. Eine Autobiografie wollte er schreiben, und dann war da ja noch das Theaterstück, das ihn schon sein ganzes Leben begleitete. Der Faust. Blink Nummer 10. Der letzte Schliff. Das versiegelte Manuskript sollte erst nach seinem Tod geöffnet werden. So hat es Goethe seinen Freunden und Bekannten mitgeteilt. Inzwischen war er 79 Jahre alt und es war alles erledigt, was er sich im Leben vorgenommen hatte. Die eigene Autobiografie war fertig, die Herausgabe seiner gesammelten Werke geregelt und das letzte Theaterstück beendet. Oder? War sein Faust wirklich perfekt? Goethe entfernte das Siegel und nahm sich das Manuskript doch noch einmal vor. Begonnen hatte alles, als Goethe in Frankfurt mit seinem Vater als kleiner Junge über den Markt lief und an einem Bücherstand nach neuen Geschichten stöberte. Er griff die Geschichte des Dr. Faust heraus. Sie handelt von einem jungen Mann, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Das Buch fesselte den kleinen Goethe wie kaum ein anderes. Als er mit Mitte 20 den Stoff in ein eigenes Theaterstück verwandeln wollte, ließ er einige Erfahrungen aus seiner Leipziger Studienzeit mit einfließen. Eine Szene verlegte er etwa in das Restaurant Auerbachs Keller, das nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt lag und wo er häufig einkehrte. Eine andere Szene geht auf die Krankheit zurück, mit der Goethe nach dem Studium zu den Eltern in Frankfurt heimkehrte. Als er wochenlang geschwächt im Bett lag, verabreichte ihm Dr. Metz verschiedene Heilmittel. Der praktizierte irgendwo zwischen Naturwissenschaft und mystischer Alchemie und baute für den interessierten Goethe ein eigenes Labor auf. Die Experimente, die beide gemeinsam durchführten, bildeten die Grundlage für Goethes erste Faustentwürfe. Und auch aus seiner kurzen Arbeit als Jurist in Frankfurt schöpfte Goethe für sein Drama. Dort hatte er Akteneinsicht in den Prozess gegen die Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt. Ihre Hinrichtung wühlte die gesamte Stadt auf. Und auch Goethe beschäftigte der Fall so sehr, dass er ihn in seinem Faust als Gretchentragödie verarbeitete. Doch die vielen Einflüsse machten es schwer, das Stück zu einem Ganzen zu entwickeln. Es war Schiller, der Goethe während ihrer Weimarer Zeit einen einfachen Tipp gab, den riesigen Stoff in zwei Teile zu zerlegen. Jetzt fiel Goethe die Arbeit schon leichter, aber es musste noch ein zweiter Impuls her, und der war tragisch: Schillers Tod. Weil Goethe Schiller noch zu Lebzeiten versprochen hatte, den Faust nicht aus den Augen zu verlieren, fühlte er sich seinem Freund verpflichtet. 2 Jahre nach dessen Tod beendete er den ersten Teil der Tragödie. Es vergingen 15 Jahre voll politischer Unruhen. Goethe und Weimar überstanden Napoleons Herrschaft und dessen Sturz. Dann bereitete Goethe seinen Briefwechsel mit Schiller zur Veröffentlichung vor. Dabei stieß er auf Schillers enthusiastische Bemerkungen zum Faust. Goethe fasste einen Entschluss. Er würde sich nicht ins Jenseits verabschieden, bevor er nicht auch noch den zweiten Teil geschrieben hätte. Im Januar 1832 öffnete er das schon versiegelte Manuskript noch einmal. Nach den allerletzten Änderungen hatte er es endlich geschafft. 2 Monate später, am 22. März, schmiegte sich Goethe in seinen Lehnstuhl und starb. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass Goethes Leben ein ständiger Versuch war, die richtige Balance zu finden. Zwar feierte er schon in jungen Jahren literarische Erfolge, doch ihm fehlte ein Gegengewicht in Form einer befriedigenden Festanstellung. Er fand sie am Hof von Weimar und schon bekam er das Gefühl, nicht mehr genug Zeit zum Schreiben zu haben. Auf seiner Italienreise fand er wieder zu sich selbst. Als er zurück in Weimar eine Familie gründete und mit Schiller seinen Seelenverwandten kennenlernte, schien sein Leben in perfekten Bahnen zu laufen. Doch der Tod des Freundes und die politischen Umbrüche der damaligen Zeit erschütterten Goethe in seiner Existenz. Zu seiner Einzigartigkeit gehört, dass er sich von keinem Rückschlag unterkriegen ließ. Und so wurde Goethe in seiner letzten Lebensperiode so produktiv wie eh und je. Er konnte all seine Vorhaben abschließen, bevor er starb. Das waren unsere Blinks zu Goethe von Rüdiger Safranski. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt daran, heute gehe ich, komme ich wieder, singen wir ganz andere Lieder. Wo so viel sich hoffen lässt, ist der Abschied ja ein Fest.